Am 28. August hat Goethe 275. Geburtstag. Der Journalist und Autor Ulrich Land hat auch ein ganz besonderes Geschenk für ihn. Die Leiden der jungen Weiber, so heißt sein neues Buch. Und ob Goethe sich im Grab umdrehen würde, ob dieses verdrehten Titels seines Leiden des jungen Werther. Ulrich Land geht sogar noch weiter. Goethe hat es bei ihm gar nicht gegeben. Eine Clique von Frauen macht schlechte Erfahrungen mit Männern der damaligen Zeit und konstruiert einen Prügelknaben namens Goethe. Diese Clique besteht aus Frauenfiguren aus dem Leben des echten Goethes, also aus Frauen, die in seinem Leben wirklich eine Rolle gespielt haben. Hören wir vielleicht einfach mal rein.
Nun also waren sie immerhin schon zu sechst, saßen in diesem Pavillon am Waldrand und warteten darauf, dass einer den Anfang machen würde. »Auguste, hast du nicht gesagt, du hast eine bahnbrechende Idee?« Christiane Vulpius schnippte mit den Fingern. »Dann raus damit!« »Also!« Zum Bersten gespannte Stille. »Also was?« »Freundinnen im Geiste der Enttäuschungen, die ich erleiden musste, wie jede von euch«, hob Auguste an. »Geht's vielleicht auch ein bisschen weniger theatralisch?« Auguste beehrte ihre Bundesgenossinnen mit einer Runde vielsagender Blicke, um endlich weiter zu predigen. »Wir sollten nicht länger darauf spekulieren, das jeweilige Mannsbild aus der Welt zu schaffen, sondern alles daran setzen, eines in die Welt zu setzen. Einen Mann, einen Dichter, einen Mann in Gestalt eines Gerüchts, besser ein Gerücht in Gestalt eines Mannes, eine grandiose Chimäre.« Die dichten kann und die vor allem herhalten kann und darf und muss für die Sündenregister, die all unsere Romeos immer wieder zu ziehen wissen, beschwor Auguste die versammelte Corona reichlich gebeutelter Frauen. Eine Art Blitzableiter, und dem binden wir zu allem Überfluss die Strapaze ans Bein, sich als Dichter zu verdingen, so dass er nur untergehen kann, mit Pauken und Trompeten, wenn ihr versteht, was ich meine. »Kein Wort«, murrte Lotte. »Na, wir basteln uns unseren eigenen leibhaftigen Sündenbock.«
Ein historischer Roman mit krimineller Energie, der zwischen Dichtung und Wahrheit hin und her pendelt. Jetzt bin ich gespannt, was uns Ulrich Land über diesen Roman zu sagen hat. Schönen guten Tag, Herr Land, hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Wir basteln uns unseren eigenen Sündenbock, sagen die Frauen. Was ist denn das für ein Johann Wolfgang Goethe, den die da erfinden?
Ja, also es ist natürlich alles mit Augenzwinkern zu lesen und auch die Idee ist natürlich augenzwinkernd zu sagen, also Goethe existierte gar nicht als reale Person, sondern eben als Chimäre, als Trugbild, was sich diese Frauen ausgedacht haben. Die Frauen waren in der Verdrückung damals, sie konnten zwar schreiben, aber so gut wie nicht veröffentlichen. Das war sehr problematisch, sehr schwierig, auch aus der Shakespeare-Zeit überliefert, aber jetzt eben eigentlich im ausgehenden 18. Jahrhundert immer noch ein Problem. Ging schon, aber eben selten. Das heißt, die Frauen litten nicht nur unter den Eskapaden ihrer Männer, die oft damit zu tun hatten, dass sie natürlich existenziell von ihnen abhängig waren, viel mehr als heute, und dass sie auch quasi unter deren Seitensprüngen und sonst wie litten und der Vernachlässigung und was auch immer. Das war das eine. Das andere aber war eben zu sehen, dass sie quasi nicht vorkamen im Literaturbetrieb, sie aber als Leserinnen dringend benötigt wurden und benutzt wurden sozusagen, weil sie als Leserinnen natürlich praktisch das Hauptklientel waren damals, aber eben sich nicht an der Herstellung der Literatur, die da zu lesen war, beteiligen konnten. Also all das kommt auf eine Summe und sie denken sich aus, okay, wir schaffen jetzt einfach einen und den nennen wir Goethe und den binden wir als Last sozusagen diesen Job des Dichters ans Bein, damit er eigentlich nur untergehen kann, und genau auf diese Rache spekulieren sie so ein bisschen.
Sie stellen auch einen Schauspieler ein, der Goethe mimen soll, damit das Ganze auch so ein bisschen glaubhafter wird. Der gefällt Ihnen ja dann ganz gut und das führt schon auch zu einem Konflikt untereinander.
Ja, also da kommen wir ja nicht drum rum. Goethe hat es ja gegeben, als Person ist er aufgetreten und so weiter. Man muss ja dann irgendwie eine Möglichkeit finden, dass er wirklich zur Geltung kommen kann. Und das geht nur, indem ich eben einen Schauspieler an Land ziehe, der ihn 24 Stunden, 7 Tage die Woche mimt, und beziehungsweise die Frauen ziehen ihn an Land und ebenso ein paar Ghostwriter, also Leute, die für sie die Werke geschrieben haben, die Goethe ja berühmt gemacht haben. Also da kommen wir um diesen Schauspieler nicht drum herum, und ich habe da natürlich ein Beispiel aus Goethes Werk genommen, nämlich Wilhelm Meister, der also meisterhaft Goethe mimt. So ist die Idee.
Überhaupt enthält das Buch ja zahlreiche Goethe-Zitate. Sind Sie selbst denn ein großer Goethe-Fan?
Ich bin sozusagen zwiegespalten. Ich habe als junger Germanistikstudent und auch noch als Oberstufenschüler mich faszinieren lassen von Goethes Werther. Der war damals, als ich Abi gemacht hatte, gerade 200 Jahre alt. Also den habe ich wirklich in der Straßenbahn gelesen und immer als Reklamhäppchen mit mir rumgetragen und genossen und dann auch im Studium nochmal vertieft und so weiter. Sagen wir mal, die Standardwerke von Goethe, die haben mich schon sehr fasziniert und er natürlich auch als Person. All das, bei den naturkundlichen Sachen, das hat mich weniger bewegt und so weiter. Und ich würde mich jetzt auch nicht als großen Goethe-Experte oder Fan sozusagen bezeichnen, aber doch sehr interessiert. Und es ist natürlich unbestreitbar, dass er eine wesentliche Rolle in der Literaturgeschichte gespielt hat, weil ihm ja gerade im Sturm und Drang auch viele gefolgt sind. Insofern ja.
Inwiefern hat Goethe Sie bei diesem Roman denn auch sprachlich beeinflusst?
Ich würde sagen, da komme ich gar nicht drum rum. Also weil ich behaupte, alle Autoren, die lesen, und dazu gehöre ich natürlich, nehmen immer Sprachelemente auch von anderen mit. Und Goethe ist ein super Beispiel, weil er einfach trotz seines Starkdeutsch sozusagen doch sehr geschmeidig schreibt und ja, man es einfach mit Genuss lesen kann und sich auf Abwege begeben kann und so weiter, um die Sprache in Kauf nimmt und so weiter. Aber insofern lese ich ihn immer noch gerne. Ich habe mir dann kurz bevor ich diesen Roman geschrieben habe, Wilhelm Meister nochmal zur Brust genommen und den fand ich nun wirklich langweilig. Also auf weite Strecken und dann hatte ich mich dann auch fasziniert, aber da bin ich dann doch irgendwie hängen geblieben und dachte, Gott, oh Gott, also es hat auch eine gewisse Geschwätzigkeit. Aber das ist jetzt wirklich nur am Rande gesagt. Eigentlich finde ich Goethe nach wie vor gut und ich finde ihn vor allem wichtig. Also es ist wichtig, dass man ihn zur Kenntnis nimmt nach wie vor, weil er eben Gedanken aufwirft, weil er Geschichten erzählt, die quasi zeitlich ungebunden sind.
In diesem Buch Die Leiden der jungen Weiber steht also eine verschworene Frauengemeinschaft um Christiane Vulpius und Charlotte von Stein im Mittelpunkt. Angestachelt von all ihren miesen Männererlebnissen, den Dichter Johann Wolfgang von Goethe rund um diesen Dichter. Was hat sie denn bewogen, den Frauen in der Zeit Goethes eine Stimme zu geben?
Ja, also das ist natürlich so, es treffen bei dieser Verschwörung eben ausgerechnet oder ausgesprochen Frauen zueinander, aufeinander, die ja sich vermutlich gar nicht, zum großen Teil gar nicht gekannt haben oder jedenfalls nicht voneinander wussten. Und natürlich ist das auch quasi das, was ich mir als dichterische Freiheit rausgenommen habe, dass die da zusammentreffen, obwohl sie eigentlich nicht zusammengehören, aber alle unter Goethe irgendwie gelitten hatten. Was bei Goethes Liebesleben eklatant ist, ist die Tatsache, dass er vielfach sich vom Acker gemacht hat, also Beziehungen nicht zu Ende geführt hat, nicht richtig zu Ende geführt hat. Und am meisten unter ihm gelitten hat mit Sicherheit Christiane Vulpius, also seine Ehefrau, seine spätere Ehefrau, mit der er aber sozusagen vorehelich bereits 5 Kinder gezeugt hatte, wobei dann nur der erste überlebt hat und dessen Vaterschaften wiederum hat Goethe damals nicht anerkannt. Trotzdem wurde er als nicht unehelich geführt, aber gelitten hat Christiane Vulpius später dann als Ehefrau, die haben dann noch geheiratet, als Ehefrau dann sehr unter ihrem Alkoholismus, auch unter ihrer Nierenentzündung, die sie dann noch hatte. Und Goethe hat sich einfach vom Acker gemacht. Er meinte dann, er muss arbeiten oder was auch immer. Er war weder in ihrem Sterbebett noch an ihrem Grab bei der Beerdigung dabei. Und das finde ich schon irgendwie schofel. Und so ist es vielen Frauen weniger hässlich als Christiane Vulpius geschehen. Andererseits gab es aber auch Charlotte von Stein beispielsweise, der 1500 Briefe geschrieben hat in seinem Leben, die für ihn die intellektuelle Austauschstation war, wenn man so will. Also wie man sieht, sehr ambivalente Verhältnisse und die Frauen damals haben insgesamt, glaube ich, sehr unter ihrer Situation gelitten. Es war alles andere als eine emanzipierte Frauenwelt.
Der Blick aus Sicht der Frauen. Was glauben Sie, was würde der große Dichter Goethe wohl zu Ihrem Buch sagen?
Ach, ich glaube, der hätte Spaß. Also der fände es irgendwie verrückt und sagt, hier der Land, der spinnt. Aber ich glaube, er hätte Spaß. Und also klasse fände ich, wenn er mich anrufen würde und wir würden ein Bier zusammen trinken gehen. Da würde ich mich drüber freuen. Aber das ist nun nicht mehr möglich. Also ich glaube, dass Goethe tatsächlich ein sehr humorvoller, ein sehr interessanter Typ war. Und dass er von daher natürlich auch bei den Frauen einen Stein im Brett hatte. Er war durchaus auch attraktiv. Da bin ich fest und überzeugt. Auch wenn er jetzt nach herkömmlichen Maßstäben vielleicht nicht unbedingt attraktiv war, zwischendurch auch ziemlich dickleibig, wie man sagt, aber trotzdem ein sehr interessanter Typ und deshalb würde ich auch gerne mit ihm mal über dieses Buch schwätzen.
Was sagen Sie, wie viel Goethe-Vorkenntnisse sind hilfreich für das Lesen Ihres Romans?
Ja, also es ist gut, wenn man Goethe kennt, wenn man weiß, dass es ihn gegeben hat, sagen wir mal so. Und alles andere, glaube ich, wird subtil zwischen den Zeilen hoffentlich vermittelt, so dass man irgendwann nicht mehr auseinanderhalten kann, was ist hier Dichtung und was ist Wahrheit. Also natürlich Germanisten, was weiß ich, oder Goethe-Kenner finden das natürlich raus, aber der Normalsterbliche, zu dem ich mich selber auch zählen würde, wird es vielleicht irgendwann nicht mehr rauskriegen und vielleicht will er es auch nicht mehr. Das hoffe ich jedenfalls, dass das Lesen selber dann so viel Spaß macht, dass man in der Geschichte hängen bleibt, mehr als dass man versucht, wo ist der geschichtliche Hintergrund. Also insofern verschmelzen Dichtung und Wahrheit hier, und das ist das, was ich in vielen anderen Büchern auch mit großem Genuss immer gemacht habe und eben auch in vielen Hörspielen. Ich stochere dann gerne in Biografien eben alter Meister oder Meisterin und stelle fest, hey, da ist ein Loch, da kann man was draus machen und fabulieren und ein bisschen drin rumfuhrwerken und schwupps entsteht eine Geschichte. Ja, und ich kann den biografischen Hintergrund sozusagen einflechten, subtil. Auch die Zitate, die sieht man ja, man erkennt die sofort, aber sie kommen auch so daher, hoffe ich jedenfalls, dass sie quasi im Lesefluss etwas störend wirken, sondern eher uns weiterbringen und weiterführen und Geschmack machen, vielleicht auch nochmal zum ollen Goethe selber zu bereisen.
Die leidende junge Weiber, das Goethe-Komplott. In diesem Buch verschwört sich eine Gruppe Frauen gegen Goethe. Und wozu das führt, gilt es nachzulesen in dem neuen Roman von Ulrich Land. Ganz herzlichen Dank, Herr Land, für das Gespräch und für Ihren humorvollen Blick auf Goethes Literatur- und Sturm- und Drang-Klassiker.
Herzlich gerne.